Wir sind zusammengekommen, heute Mittag, um gemeinsam Abschied zu nehmen von Bruder Peter Becker Rinken. Und dazu begrüße ich Sie und euch ganz herzlich, die Angehörigen und Freunde, die Familie, die Frau Zerrer, liebe Schwestern und Brüder, die ihr euch heute hier auf den Weg gemacht habt, um dem Bruder Rinken eine letzte Ehre zu erweisen. Ich begrüße auch den Chor aus Kirchheim-Teck und danke, dass auch einige aus Bad Boll mitsingen dürfen. Wir wollen miteinander singen das erste angezeigte Lied, eines der Lieder, welches er geliebt und geschätzt hat. Wir haben es zu seinem 80. Geburtstag gesungen und es soll nun auch unser erstes Gemeindelied hier sein, ein Bekenntnis an Gott: In dir ist Freude in allem Leiden. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist und deine Treue so weit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Lande. Lass deine Freunde errettet werden, dazu hilf mit deiner Rechten und erhöre uns. Schaffe uns Beistand vor dem, was uns bedrängt. So wollen wir mit Gott unsere Taten tun. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nun folgt gewissermaßen der erste Teil der Predigt, und zwar der Lebenslauf, wie ihn im ersten Teil der Bruder Riepin selber geschrieben hat für diesen Anlass, als ein Zeugnis davon, wie Gott führt und wie er Gott in seinem Menschenleben erlebt hat. So hören wir nun, was er geschrieben hat und später dann auch ergänzt.
Lebenslauf von Peter Becker Riepin. Am 25. März 1943 wurde ich in Hamburg als erster Sohn des Zahnarztes Dr. Peter Riepin und seiner Ehefrau Susanne, geborene Prolius, geboren. Die Geburt in Hamburg war eher zufällig. Meine Mutter reiste viel, um ihren Mann zu besuchen, der als Unterarzt bei der Luftwaffe die verschiedenen Fliegerhorste besuchte, um Generalen und Ritterkreuzträgern im Gebiss herumzubohren. Am 13. März 1946 wurde mein jüngerer Bruder Edzard geboren. Ein drittes Kind, über das nie geredet wurde, war eine Fehlgeburt. Die ersten 3 Jahre verbrachte ich in der Pastorei in Wiehaben, wo mein Großvater Peter Becker Riepin bis 1946 als Pastor der Oldenburgischen Kirche tätig war. Die Taufe meines Bruders war quasi seine letzte Amtshandlung. An diese Zeit in Wiehaben habe ich nur noch vage Erinnerungen. Nach der Kapitulation 1945 waren exilpolnische Soldaten die ersten Besatzer und nahmen auch in der Pastorei Quartier. Meine Eltern und Großeltern sahen es nicht gerne, dass ich öfter bei den Polen war, wo es Schokolade und Süßigkeiten gab. Nach den Polen kamen dann die Engländer. Die Autos fuhren mit dem Kennzeichen BN für britisch Niedersachsen. 1946 zogen meine Eltern ins Nachbardorf Hohenkirchen, dem heutigen Sitz der Gemeinde Wangerland. Mein Vater eröffnete seine erste Praxis als niedergelassener Zahnarzt, die nur langsam in Fahrt kam. Meine Eltern konnten sich nur über Wasser halten, weil Oma Elli, die Mutter meiner Mutter, eine regelmäßige Rente bezog und somit etwas beitragen konnte. Welch ein Schock, als sie am 4.3.1955 plötzlich mit 68 Jahren starb. Sie war die erste Tote, die ich gesehen hatte, auch war ich der letzte Mensch, der mit ihr gesprochen hatte. Wir kamen von einer Einkaufsfahrt aus Jever zurück, als sie sich am Nachbarhaus am Zaun stützen musste und in einem Anfall von Angina pectoris starb. Sie hatte meinen Vater, der ein großer Liebhaber von Azaleen war, eine weiße Azalee zum Geburtstag gekauft, der 2 Tage später, am 6.3.1955, war. Ich habe meinen Vater noch nie so weinen gesehen wie an diesem Tag. Auch mein Bruder Edzard war sehr betroffen und hat sehr gelitten, denn Oma Edi war seine Bezugsperson, die immer für ihn da war. Die Eltern hatten nicht so einen guten Draht zu ihm wie sie. Ostern 1949 wurde ich eingeschult. Wir hatten auch Nachmittagsunterricht, weil der Schulraum zu knapp war. Die vielen Flüchtlingskinder, die ja auch zur Schule gehen mussten, verschärften die Raumnot. Ich erinnere mich noch, dass wir über einen Zeitraum eine Schulspeisung und Kehrpakete bekamen. Ein schwedisches Ärzte-Team kam an die Schule, um uns gegen Kinderlähmung zu impfen, was völlig neu war. An die Schulzeit wieder in der Volksschule habe ich gemischte Erinnerungen. Vorwiegend die Flüchtlingskinder bekamen Hiebe mit dem Rohrstock, wobei wir zusehen mussten. Andererseits machten wir mit unserem Lehrer Werner Hollwedel bei Sonnenaufgang Vogelexkursionen, sodass ich seit dieser Zeit weiß, wie der Gesang welcher Vögel sich anhört. Auch brachte Herr Hollwedel sein Fahrrad mit ins Klassenzimmer, ein schickes Liebe-Fahrrad, um uns den Dynamo und andere physikalische Grundgesetze zu erklären. Schockierend war der plötzliche Tod unserer Klassenlehrerin Irma Hinrichs, die nur 46 Jahre alt wurde. 1953 kam ich nach einer bestandenen Aufnahmeprüfung in die Klasse 5 der privaten Oberschule Hohenkirchen. Diese Schule sollte eigentlich eine Schule der Herren- und der Brüdergemeinde werden. 2 Herren und Schwestern waren auch schon im Kollegium, Schwester Ruth Berthold und Schwester Erdmund Philipp, die wir auch mit Schwester anredeten. Es wurde jeder Schultag nach Herrnhuter Tradition mit einem Morgensegen begonnen. Auch lernen wir, Herrnhuter Sterne zu basteln. Warum die Gründung einer brüderischen Schule nicht glückte, ist nicht ganz klar. Falls meine Zeit noch reicht, möchte ich im Herrnhuter Archiv noch klären, was der wahre Grund ist. Da die Zahnarztpraxis nicht so gut lief, hegte mein Vater Änderungspläne. Zur Verbesserung der Lage hatte er eine Halbtagstätigkeit an der AOK-Zahnklinik in Wilhelmshaven übernommen. Auch andere Pläne wurden erwogen. Schulzahnarzt in Judäa, Nordschweden oder etwas Ähnliches schon in Afrika. Schwedisch und Kiswahili wurde rein vorsorglich schon mal gelernt, aber es kam dann doch anders. 1957 zogen wir dann nach Tostens, einem Küstebadeort in Budjalingen. Dort besuchte ich die Klasse 9 der Zinzendorf-Schule Tostens bis Ende der Klasse 10 der mittleren Reife. Dann wechselte ich in die Oberstufe des Gymnasiums in Nordenham. Im Jahr 1959 lernte ich in Tostens eine gewisse Susanne Schmidt kennen. Aus ersten zaghaften Annäherungsversuchen in der evangelischen Jugendgruppe wurde 5 Jahre später meine Ehefrau, die Liebe meines Lebens. An der Küste blieb ich bis Ostern 1961, denn mein Vater verlegte seine Praxis nach Minden in Westfalen. Nordrhein-Westfalen war für mich als Schulwechsler wegen andersartiger Lehrpläne Ausland, sodass ich schulisch in Niedersachsen bleiben musste, was auch nicht ganz einfach war. So landete ich am Gymnasium Adolfinum in Bückeburg, gewissermaßen in der Residenz des Fürstenhauses Schaumburg-Lippe. 1963 bestand ich das Abitur mit einem Jahr Verzögerung, allerdings ohne sitzen geblieben zu sein. Als ich nach dem Schulwechsel in Unterprima merkte, dass der Anlauf zum Abitur zu kurz war, ließ ich mich, unter Anerkennung aller abgeschlossenen Fächer, eine Klasse zurückversetzen, sodass meine Versetzung in die Oberprima auch bestehen blieb. Ich erlebte das schönste Schulhalbjahr meines Lebens, ohne Zensurendruck. Ich konnte auch mal die Schule schwänzen und absichtlich schlechte Klassenarbeiten schreiben, was die fürsorglichen Lehrer auf den Plan rief. Ich bin froh, diese Phase so erlebt zu haben, war sie doch als Hintergrund für mich später sehr wichtig, als ich selber schulmeisterlich tätig wurde. Nach dem Abitur kam dann der verkürzte Wehrdienst, den ich in Immendingen in Baden bei der Artillerie absolvierte. Verkürzt deshalb, weil angehende Medizinstudenten nur 12 Monate dienen mussten und dann mit einem Stipendium der Bundeswehr studieren konnten und sich danach 12 Jahre als Sanitätsoffiziere verpflichten mussten. Dazu kam es aber nicht, da ich das Vorphysikum nicht gepackt habe. Etliche Wehrübungen habe ich dann bei meiner alten Einheit abgeleistet und habe nach Erreichung des Dienstgrades Hauptmann der Reserve aufgehört. Für die sogenannte Majorsecke hätte ich eine Revier unterschreiben müssen, auf jedwede Ostkontakte zu verzichten, was ich weder konnte noch wollte, da Susannes Verwandtschaft in Herrnhut davon betroffen gewesen wäre, die ich ja noch gar nicht kannte. Seit dem Grundlagenvertrag 1973 haben wir Ostkontakte nach Herrnhut und Leipzig gepflegt. Davor schien es uns nicht sicher genug zu sein. Die Auswirkungen des Kalten Krieges mit entsprechender Feindbildvermittlung verfehlten ihre Wirkung nicht. Von Peter Welzig aus Leipzig habe ich erfahren, dass das in der Nationalen Volksarmee der DDR bezüglich Westkontakten genauso gehandhabt wurde. Was für verrückte Zeiten. Nach Abbruch des Medizinstudiums in Freiburg, inzwischen war unser Sohn Pitt geboren, habe ich 9 Monate als Werksstudent bei Märklin Eisenbahnen geschafft, wie ich es auf Schwäbisch gelernt hatte. Überhaupt habe ich dort diese Mundart immer mehr verstehen gelernt. Der Werkmeister unserer Abteilung hat neu angekommene ausländische Arbeitnehmer, die man damals Gastarbeiter nannte, immer zu mir geschickt mit dem Hinweis, gammelt sie zu einem Regelung, der schwätzt nach der Schrift, also Hochdeutsch.
Zum Sommersemester 1966 begann ich dann mein Lehrerstudium an der Pädagogischen Hochschule Esslingen am Neckar. Zum Zeitpunkt des Beginns betrug die Studiendauer nur 4 Semester, wurde dann aber sukzessive auf 6 Semester erhöht. Ich habe 7 Semester gebraucht um im Juli 1969 das erste Staatsexamen zu bestehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde unser zweiter Sohn Jan, mein Vorredner, geboren in turbulente Zeiten. Es war eine Hausgeburt im Wilhelm-Hauff-Weg 2 in Bad Boll. Geburten wurden regelmäßig im Mitteilungsblatt der Gemeinde bekannt gegeben. In der darauf folgenden Woche gab es zwei Geburten in der Bekanntgabe. Ein Mädchen, den Namen habe ich vergessen, mit Geburtsdatum und Nennung beider Eltern und der Anschrift. Jans Geburtsmitteilung lautete folgendermaßen: 31. Juli, also 1969, Jan Rieken, Sohn des Studenten der Pädagogik Peter Becker-Rieken, Wilhelm-Hauff-Weg 4. Die Mutter war nicht genannt und die Adresse stimmte auch nicht. So habe ich in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes folgende Richtigstellung tun lassen. Zitat: Dem entstandenen Eindruck, dass Jan Rieken durch jungfräuliche Geburt seitens des Vaters zur Welt gekommen ist, muss widersprochen werden. Das Kind hat auch eine Mutter, Susanne Gisela Rieken, geborene Schmidt. Auch fand die Geburt nicht im Haus unserer Nachbarn statt, sondern in dem Haus, das unser amtlicher Wohnsitz ist, im Hauptweg 2. Peter Becker Rieken, Lehrer. Zwischen der Geburt von Jan und der Mitteilung hatte ich mein Examen bestanden. Als Lehrer für Grund- und Hauptschulen kam ich 1969 an die Realschule Weilheim-Teck und erlebte den Umzug ins Bildungszentrum Wühle mit. 1973 bis 1974 absolvierte ich ein Zusatzstudium zum Realschullehrer in Schwäbisch Gmünd, was den Vorteil hatte, dass ich dort gleichzeitig mein zweites Staatsexamen ablegen konnte. Von 1974 bis 1982 war ich dann an der Eichberg-Realschule in Ebersbach-Vils tätig. Als Fachleiter für Biologie und Chemie durfte ich im neuen Schulhaus die Sammlungen für Biologie und Chemie einrichten. Dabei verfügte ich über einen so üppigen Etat, dass es schon schwer fiel, alles Geld sinnvoll auszugeben. Davon können Schulen, die sich heute als ziemlich desolat darstellen, nur träumen. Die Schüler wählten mich zum Vertrauenslehrer, was nicht immer ganz einfach war, da manche Kollegen dieses Amt überhaupt nicht verstehen konnten. 1979 kam Brigitte Zerrer als frisch gebackene Hochschulabsolventin in unser Kollegium. Dass die Freundschaft mit ihr und ihrem Mann Jürgen über Jahrzehnte hielt, sollte sich noch als bedeutsam erweisen. An dieser Stelle enden die Aufzeichnungen unseres Vaters. Seine Kinder und seine Lebensgefährtin Brigitte Zerrer haben den Lebenslauf ab hier ergänzt. Im Sommer 1979 kam meine Ehefrau Susanne von einer sechswöchigen Singapurreise zurück, wo sie ihre ältere Schwester Regina besucht hatte und sich mit traditioneller chinesischer Medizin ihre lebensbedrohliche Bauchspeicheldrüsenentzündung behandeln ließ. Als wir uns erleichtert vor unserer Wohnungstür umarmten, verloren wir das Gleichgewicht und krachten beide spät abends durch die Glasscheibe unserer Wohnungstür. Glück im Unglück war, dass wir seinerzeit im Rosenweg 5 in Bad Boll direkt über der Praxis von Dr. Gerstein wohnten, der sogleich in die Praxis eilte und die Wunden nähte. Was wir erst als Spätfolge dieses Fenstersturzes oder auch der Bauchspeicheldrüsenentzündung interpretierten, entpuppte sich als Schwangerschaft. Am 19. September 1981, also einen Tag vor dem Geburtstag meiner Ehefrau Susanne, wurde unser drittes Kind Eva Katharina geboren. 1982 entdeckten wir eine ausgeschriebene Stelle für das Internat der Brüdergemeinde in Tossens als Internatsleiter. Eigentlich hatten wir nicht vor, zu wechseln. Ich hatte mich auch nicht beworben, aber nach einem Besuch in Tossens und vielen interessanten Gesprächen reifte der Beschluss zu wechseln. So fuhren wir bereits 6 Wochen später, im Hochsommer 1982, unter anderem mit einem sedierten Hund, einer sedierten Katze, einem Kleinkind und 300 Liter schwäbischen Apfelmosch, letzteren Umzugs-LKW, in Richtung Nordsee. Wegen der großen Hitze fuhren wir über Nacht. Und Tossens spielte ja in der Vergangenheit eine wichtige Rolle für mich, war es doch der Ort, an dem ich als externer Schüler meine Ehefrau Susanne, sie als Internatsschülerin, kennenlernte. In Tossens bot sich ein reichhaltiges Aufgabenfeld. Während Susanne sich um hauswirtschaftliche Themen kümmerte und vor allem für die Mädchengruppe ein offenes Ohr hatte, gab es allerhand Dinge, die ich als Internatsleiter änderte. So wurde früher das Mittagessen bereits um 11 Uhr fertiggestellt, das die Schüler aber erst nach Unterrichtsende um 13 Uhr zu sich nehmen konnten. Manches war da verkocht oder verschrumpelt. Das Nahrungsangebot insgesamt war auch zu fettig und zu kalorienreich. Ziel unseres gemeinsamen Wirkens war, dort ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich gerne aufhält und auch gerne lernt. Am 5. April 1983 stellte sich dann nochmals Nachwuchs ein. Unser 4. Kind, Antje Christiane, erblickte in Farel das Licht der Welt. Kurz nach der Geburt musste Antje aber wegen einer Gelbsucht wieder ins Krankenhaus nach Wilhelmshaven. Das war Luftlinie zwar nur 11 Kilometer entfernt, aber durch eine nötige Umrundung des Jadebusens tatsächlich über 60 Kilometer entfernt war. Wie gut, dass die Ehefrau eines Lehrers jeden Tag mit dem Auto dorthin pendelte und so als Milchtaxi fungieren konnte. Zu dieser Zeit entdeckte ich meine Leidenschaft fürs Segeln und auch mein Bruder Edzard erwies sich als segelaffin und seetauglich. Wir nahmen über die Jahre an einigen Segelturns teil und organisierten sie dann auch selber. Edz als Kassenwart und ich heuerte die passenden Skipper und Schiffe an, wie zum Beispiel den Bischof von Arkel. Weil wir manchmal bis zu 4 Peters an Bord waren, wurden die Heimatorte als Namenszusatz verwendet. Peter Bonn, Peter Leipzig und so weiter. Ende 1985 fiel dann in der Unitätsdirektion in Bad Boll mehrheitlich der Beschluss, mich als Internatsleiter abzusägen, trotz bester Beurteilung. Vor allem Susanne hat diese Entscheidung nie verstanden, über die Demütigung und die Ungerechtigkeit ist sie nie richtig hinweggekommen, bis Bruder Theo Clemens stellvertretend bei ihr kurz vor ihrem Tod um Vergebung für das erlittene Unrecht bat. Durch die Entlassung hatte ich Zeit, mich um diverse Familienthemen zu kümmern, was sich als ein Segen erwies. Meine Eltern hatten einen schweren Autounfall auf einer vereisten Landstraße, der bei meinem Vater zu einer Querschnittslähmung führte. Die Ärzte im Krankenhaus gaben ihm blutverdünnende Mittel, obwohl er innere Verletzungen hatte. Das führte dazu, dass er am Ende nicht mehr sprechen konnte und sich durch Augenblinzeln verständigen musste. Kurz nachdem er starb, folgten ihm meine Mutter nach einem Herzanfall. Die Beerdigung meiner Eltern fand ich wenig würdevoll. Im Gegensatz zur Beerdigung meines Schwiegervaters Karl Schmidt, der ebenfalls im Jahr 1986 verstarb. Im gleichen Zeitraum starben auch Katze und Hund. Die Katze hatte Gift gefressen und der Hund wurde von einem Taxi angefahren. Ein wirkliches Annus Horribilis. So zogen wir dann als Familie von Tossens weg nach Oldenburg, Osternburg, wo wir die nächsten Jahre in der Bremer Straße 47 wohnten. In Oldenburg nahm ich an einer von der Agentur für Arbeit finanzierten Fortbildungsmaßnahme teil, eine Umschulung für die Leitung von sozialen Einrichtungen, um im Anschluss daran im Jahr 1988 in Bonn die Leitung des Alten- und Pflegeheims Haus Rosenthal übernehmen zu können. Auch hier teilten wir uns wieder auf. Susanne im Bereich Haus- und Personalwirtschaft, ich als Geschäftsführer. In Bonn wurden zuerst Eva und dann Antje eingeschult und ich lernte viel über die rheinische Mentalität. Der Plan, am großen Montag die Küche einbauen zu lassen, stellte sich als extrem unüblich heraus und stieß auf wenig Verständnis. Über befreundete Eltern in der Grundschule wurde ich Mitglied eines sehr kleinen Karnevalsvereins. Die alten Freunde kamen zu Besuch. Und das Haus Rosenthal wurde ein beliebter Anlaufort für Zivis, also Zivildienstleistende, die uns unsere ehemaligen Kollegen schickten. Und es entwickelten sich viele neue Freundschaften. Der denkwürdigste Moment in der Bonner Zeit war der Abend, an dem die Mauer fiel. Ich ging mit Eva und Antje zum Marktplatz, wo die Menschen auf Laternen saßen und in den Markisen der Cafés lagen, um die Live-Schaltung von der deutsch-deutschen Grenze und die Ansprache von Kanzler Helmut Kohl zu verfolgen. Es waren so viele Menschen dort, dass ich mir Sorgen machte, dass die Kinder in der Menge gequetscht werden könnten. Eine massive Budgetüberschreitung bei einer Baumaßnahme war dann 2003 der Anlass für die Kirchengemeinden des Trägervereins, mich als Geschäftsführer zu entlassen. Glück im Unglück, denn in dieser Zeit konnte ich mich um meine hochbetagte Tante Eva Kühn kümmern, die in die großelterliche Wohnung in Jever eingezogen war und zunehmend pflegebedürftig wurde. Nach dem Eintritt in den Ruhestand reifte der Entschluss, wieder in Süddeutschland Fuß zu fassen. So zogen wir 2011 von Bonn nach Bad Bollhofen und residierten fortan im Blumhardtweg 17. 2012 wurde bei Susanne kurz vor ihrem 70. Geburtstag Krebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Eine kurz danach angewendete Chemotherapie hatte aber so viele Nebenwirkungen, dass weitere Behandlungsversuche unterblieben. Nach Aufenthalt in verschiedenen Krankenhäusern, Kliniken und einem Hospiz wurde Susanne Ende Januar 2013 nach Hause verlegt, um nicht in einem Krankenhaus sterben zu müssen. Es waren sehr bewegte Zeiten und unsere Kinder versuchten, wann immer sie es einrichten konnten, bei ihr zu sein. Antje damals in Berlin, Eva damals in London wohnhaft, Jan in der Nähe von Rastatt und Pitt in Darmstadt. Am 26. Januar 2013 musste Susanne uns verlassen. Wir durften sie in ihren letzten Tagen auf Erden begleiten und sie noch 3 Tage in unserer Mitte behalten, sodass ausreichend Zeit war, sich zu verabschieden. Die kurz vorher bezogene Wohnung im Blumhardtweg war für mich allein viel zu groß. Und Brigitte Zerrer war bereit, ihre vermietete kleine Wohnung für mich freizumachen. Brigitte hatte ein ähnliches Schicksal wie ich erlebt und kurz zuvor ihren Ehemann Jürgen verloren. So zog ich nach Kirchheim, denn Brigitte und ich sind einander durch gleiches erlittenes Schicksal näher gekommen. Wir beschlossen, den Rest des Weges gemeinsam zu gehen. Gemeinsam unternahmen wir weite Reisen, machten Ausflüge und besuchten zahlreiche Konzerte. Durch häufige Besuche bei Freunden und Familien wurde die Strecke Leipzig-Berlin die von uns am meisten befahren. Am 25. März dieses Jahres durfte ich meinen 80. Geburtstag feiern in großer Runde im Gemeindezentrum in Bad Bolk. Über die vielen Gäste aus nah und fern, aber auch über die vielen helfenden Hände, die dies alles ermöglichen, habe ich mich sehr gefreut. Der Entwurf einer Dankesmail ist bereits vorbereitet und soll demnächst versandt werden. Am 1. September erinnerte ich mich über WhatsApp gemeinsam mit meinen Kindern des 82. Geburtstag meiner verstorbenen Schwägerin Regina, während Brigitte und ich mit einigen Nachbarn und Freunden auf der Terrasse grillten und gute Gespräche führten. In der Nacht vom 1. auf den 2. September, 2 Stunden nach seinem letzten WhatsApp-Post, verstarb Bruder Peter Beck-Riechen im Haus auf dem Weg von der Wohnung von Brigitte Zerrer in seine eigene Wohnung. Thank you.
Erde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Lukas 12, Vers 32. Verehrte Angehörige und Freunde von Bruder Rieken, liebe Frau Zerrer, liebe Schwestern und Brüder, liebe Trauergemeinde. Dies ist ein Jesuswort aus dem Umfeld der Bergpredigt Jesu, die Lukas als Feldrede zusammengestellt wiedergibt. Es geht in diesen Abschnitten um wichtige und bedeutende Aussagen über Gott und die Welt. Es geht um unseren Glauben, um uns und die Menschen an unserer Seite und um den himmlischen Vater. Es geht in dem gesamten Abschnitt zuvor um falsches und rechtes Sorgen, also darum, wie unsere Gedanken unser tägliches Tun bestimmen. Und zwar entweder in problematischer oder eben auch in guter Weise. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als das Materielle, als Reichtum und Besitz, auch als Kultur und emotionale Erfüllung. Jesus verdeutlicht dies am Beispiel von König Salomo. Dieser König war ja der biblische Inbegriff von Reichtum, Wohlstand und Weisheit. Äußerlich sichtbar, zum Beispiel an seiner sprichwörtlich schönen Kleidung. Das Interessante ist nun, dass richtig und falsch bezogen auf das Sorgen sich hier nicht an Ja oder Nein festmacht, sondern an der Prioritätensetzung. Wenn es gelingt, die richtigen Schwerpunkte zu setzen, dann wird auch das dazugehören, was eigentlich nur eine geringere Priorität hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch das alles, sprich in diesem Zusammenhang die Herrlichkeit Salomos, zufallen. Diese Gedankengänge können in der Tat verunsichern, denn ein solches Gottvertrauen macht das nicht hilflos und abhängig. Was ist, wenn es am Ende doch nicht reicht, wenn nicht die Herrlichkeit Salomos durch die Schönheit der Lilien weit übertroffen wird, sondern wenn das Gras verdorrt, die Blume abgefallen ist? Was ist, wenn ein Leben scheitert? In diese Zweifel hinein spricht nun eine verständnisvolle Stimme: Fürchte dich nicht. Das ist nun der Anfangston des für heute ausgewählten Bibelverses. Fürchte dich nicht. Das war immer wieder Jesu Rede, wenn er seine Jünger ansprach. Und so redete er auch Maria und die anderen Frauen an, als diese zuerst an seinem Grab standen und unerwartet ihm begegneten, ihm, den Auferstandenen. Fürchte dich nicht, du kleine Erde, so heißt es hier in Lukas 12. Das kleine Augenzwinkern kann ich hier nicht verkneifen, angesichts dessen, dass die Familie, der Verwandten- und Freundeskreis von Bruder Rieken nun wahrlich keine kleine Erde ist, weder klein noch. Für mich erschließt sich in diesem Zusammenhang die Rede von der kleinen Erde ganz ernsthaft wie folgt. Eine Erde ist Sinnbild für eine verbindliche Gemeinschaft. Im Tierreich wird sie durch die biologische Abstammung konstituiert, hergestellt. Man hat gemeinsame Vorfahren, ist miteinander verwandt, darum hält man zusammen. Schützt einander, ernährt einander, verteidigt einander. Im Gegenüber zu unserem himmlischen Vater wie es Jesus sagen würde, ja gesagt hat, gehörst du dazu? Wenn du die Stimme des guten Hirten hörst, wenn wir uns dazu rufen lassen und dies in dem Maß des Glaubens annehmen, welches uns geschenkt ist. Die Kleinheit ist nun nicht in absoluten Zahlen zu greifen, sie kann ein Sinnbild einer Dialektik, einer Mehrschichtigkeit sein, die verschiedene Wahrheiten umgreift. Einerseits, du bist als einzelner Mensch im Blick. Du gehst bei Gott nicht in der großen Masse unter. Du bist nicht ein Rädchen im Getriebe, ein möglicherweise entbehrliches oder leicht zu übersehendes Teilchen in einem, wie auch immer genannten, Volkskörper. Du bist du, einzigartig und wichtig. Auch in einer wohl noch kleinen Herde von Schafen kann man verloren gehen. Denn ihr guten Hirten fällt freilich übrigens selbst das noch bei 100 Schafen auf. Und eine andere Ebene ist aber auch bei deiner Einzigartigkeit ebenfalls zu nennen. Du bist nicht allein. Allein kann man keine Herde sein. Wir Menschen sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Wir brauchen menschliche Gemeinschaft. Und wir dürfen in Beziehung zu Gott unser Leben als gewollt und geliebt begreifen und darum auch viele weitere Beziehungen eingehen. Jesus gebraucht ja Formulierungen, die spätestens im Lauf der Geschichte, vielleicht auch schon damals, als Jesus es sagte, missverständlich und belastet gewesen sein können. Da ist von einer Vaterfigur die Rede und vom Reich, welches durch Gott vergeben übereignet wird. Auch damals zu Jesu Zeiten gab es sicher Familienprobleme. Der Vaterbegriff konnte damals belastet gewesen sein bei vielen Kindern, Jungs und Mädchen. Manche Frau mag auch unglücklich über ihren Vater und den Mann, der Vater ihrer Kinder war, gewesen sein. Das alles ist hier und da aufzuzeigen. Umso dankbarer können wir für alle guten Vatererlebnisse sein. Und mit Reichen zu jonglieren, sie zu nehmen und zu vergeben, war und ist für die Untertanen damals wie heute in der Regel nicht so lustig, um es verharmlosend zu sagen. Auch wir in unserem Land können so manches Lied über schlechte Regierungen singen. Und dennoch setzt Jesus die Sehnsucht und das grundsätzliche Wissen, was gemeint ist, als so stark voraus, dass er diese Worte so direkt und klar verwendet. Seht doch, ihr geliebten Kinder Gottes, es hat eurem himmlischen Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ihr seid geliebt, ihr seid reich gedacht, ihr seid nicht Spielball willkürlicher Mächte, ihr habt Würde, Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr dürft leben. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, habe ich in diesen Gedankengängen zu wenig jeweils Bezug genommen auf das Leben von Bruder Rieken, der ihn gekannt hat und der sich auf die von mir eben angedeuteten und ausgelegten Worte Jesu einlässt, der wird manche Konventionen, Veranschaulichungen und Bestätigungen entdecken. Bruder Rieken durfte leben aus der Gnade Gottes. Das hat er gewusst, so hat er es gesehen. Und sein Leben war ein Geschenk an ihn und für uns. Es wird durch seine Art mancherlei deutlich, wie besonders es war. Aber es vollzog sich auch in vielen Verbindungen sehr unterschiedlich, in der Familie zuerst, auch in christlichen Gemeinden, in einer politischen Partei, in Chören mit der Liebe zur Musik, in Vereinen und Freundschaften. Und so fehlt er nun auch in mancher sinnbildlich formulierten kleinen Herde. Und das sei nun ein letzter Impuls dieser Predigt, er richtet sich an uns als die Hinterbliebenen, als diejenigen, die nun ohne ihn weiterleben. Auch wir dürfen uns von Gottes Liebe ansprechen lassen. Immer wieder neu und jede auf besondere Weise. Auch mit dem Ruf vielleicht, manches fort und weiter zu führen, was Bruder Wiegel wichtig war. Ich denke etwa an die Chöre, in denen er mitgesungen hat. Ja, er hat richtig verstanden, dies ist ein Werbeblock zum Chorgesang. Je mehr Menschen bereit sind, sich singend einzubringen, desto leichter und vielstimmiger wird es. Und fast immer wird dies auch als eine persönliche Bereicherung und heilsam erlebt, wenn man gemeinsam singt. Vielleicht können wir auch manches von ihm lernen, nachhinein von seiner Art, mit seiner ruhigen, sachlichen Gelassenheit, die Probleme, ja überhaupt das Leben anzugehen, mit manchen verschmitzten Bemerkungen, interessiert und offen zu beobachten, bevor man etwas sagt, tut, einem familiären und im gesellschaftlichen Klima in der Regel gut. Vor allem aber möchte ich uns das mitgeben, welches uns dieses angedeutet und erschlossen hat, dieses Jesuswort von der Gegenwart Gottes, von der kleinen Herde, in der uns hineinruft, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und der Friede Gottes, der mehr ist als unser Denken und Fühlen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns singen dieses Lied vom Grafen Zinzendorf, Herz und Herz vereint zusammen.
Thank you.
Leben von Bruder Rieken, welches du ihm geschenkt hast. Hab Dank für all das, was reich und schön war, was ihm gelungen ist, wo er Freude hat empfangen und weitergeben dürfen. Hab Dank für einen Segen, den du da hineingelegt hast. Hab Dank dafür, dass auch wir hier und da daran Anteil bekommen haben. Wir wollen dir auch all das anbefehlen, was vielleicht offen geblieben ist, wo er an uns oder wir an ihm schuldig geworden sind, wo wir nicht so gewesen sind, wie es deinem Willen, deinem Wesen entspricht. Hab Dank dafür, dass du gnädig und barmherzig bist und gern und reichlich vergibst ihm und uns. So wollen wir uns dir anbefehlen für diese Zeit, für das, was du uns nun weiter geschenkt hast, auch ohne ihn zu leben. Und wir wollen ihn deiner Güte und Barmherzigkeit anbefehlen im Wissen, dass du ihn auch weiter tragen und heben wirst. So bitten wir dich nun auch für diesen Tag, für all das, was noch vor uns liegt, um deinen Schutz, um deinen Beistand, um deinen Segen. Amen. Begleite uns auf diesem Weg. Amen.